waren.
Es steht hier von der Anfang, ein Mann hatte zwei Söhne, der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Das ist so der Anfang. Und das zeigt eigentlich das Herz Gottes, wie Gottes Herz ist. Aber es zeigt auch unser Herz. In Jeremia steht es, Luther übersetzt es so knackig, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Kennt ihr das? Auf der einen Seite das Trotzige, denen zeige ich's, und wenn es dann nicht gelingt, oh, ich bin so ein Armer, oder? Das ist doch genau unser Herz. Wer kann es ergründen? Zum Glück gibt's einen, der diese Tiefen ergründen kann. Er, Gott, ist es, der es ergründet. Ja, und da ist das sind die beiden Söhne hier, der jüngere Sohn auf der einen Seite stets unzufrieden mit seiner Situation, ist er zu Hause und denkt, naja, also irgendwie ist das Leben ja wirklich zu langweilig, ich will da was mehr. Er hat ein spezielles Gerechtigkeitsempfinden, das haben wir meistens auch, das kennen wir alle auch, ich komme zu kurz. Wer würde mehr zustehen? Ich habe zu wenig, ich sollte mehr haben. Ich habe das Recht dazu, mein Leben selber in die Hand zu nehmen, so dieses rebellische Herz dieses jungen Mannes. Und er sagt zum Vater, teile das Erbe auf. Eigentlich heißt das nichts anderes, er erklärt den Vater für tot. Vater, Alter, du bist für mich gestorben, rück die Scheine raus. Heißt das in der Konsequenz? Heißt es das. Das Erbe teilen tut man immer, wenn man gestorben ist. Und wenn er sagt, Vater, teile jetzt das Erbe auf, dann sagt er, du bist für mich gestorben. Du bedeutest mir nichts mehr, nur noch die Kohle. Dein Erbe bedeutet mir etwas. Das will ich. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ist unheimlich hart. Hey Vater, jetzt sprich mal ein Machtwort. Jetzt sagst du ihm mal, diesem Rebell. Und was macht der Vater? Genau das tut er nicht. Er hält diese Verachtung aus und gehorcht. Das ist ein Bild für unseren Gott, der die Verachtung seiner Geschöpfe aushält und sogar gehorcht. Nehme nur ein Beispiel aus dem Alten Testament. Israel will unbedingt einen König, wie die anderen auch. Was sagt Gott zu Samuel? Sie haben nicht dich abgelehnt, sie lehnen mich ab, dass ich nicht König sein soll über sie. Und was macht Gott? Er gibt ihnen den König. Er gehorcht. Ist das nicht unfassbar? Dieser allmächtige Gott, der die Erde erschaffen hat, nur mit seinem Wort, der einfach ein Machtwort reden kann und alles verändert sich. Dieser Gott ist so demütig und gehorcht. Und Jesus erklärt uns ja in diesem Gleichnis, wie sein Vater, wie Gott ist. Ja, das ist der jüngere Sohn. Rebellisch von A bis Z. Und überschätzt sich grausam. Wenn ich es an die Hand nehme, kommt es besser raus. Ja, zum Glück ist der Ältere doch da viel besser. Er dient dem Vater, ist pflichtbewusst, bescheiden, er drückt es ja auch aus, dass er ihm viele Jahre gedient hat, dem Vater, dass er nie ein Gebot übertritt. Er ist wirklich der Treue. Und es gibt diese Leute, diese treuen, bescheidenen Menschen. Ihr habt wahrscheinlich den Spruch auch schon gehört. Reich ist, wer viel hat. Noch reicher ist, wer wenig braucht und am allerreichsten ist, wer viel gibt. Stimmt, oder? Reich ist, wer viel hat, sind wir einverstanden. Noch reicher da drin ist der, der wenig braucht. Das stimmt doch, oder? Und so einer scheint er zu sein. Aber Ist er wirklich zufrieden, der ältere Sohn? Vermutlich bis dahin, bis heute, würde er wahrscheinlich sagen, ja. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe zwar nicht den Traumjob, ich diene dem Vater, aber schließlich kommt das irgendwann, kann ich denn das alles übernehmen? Da habe ich ja eine Zusage, das ist gut. Mein Alltag ist nicht gerade eine Kette von Abenteuern, oder? Es ist so halt Alltag, wie es halt ist als Bauer, mit all dem, was man erlebt, die Schönwetterzeiten, die Schlechtwetterzeiten und die schönen Ernten und die Missernten und alles. Aber immerhin, ich bin da, ich tue meine Pflicht, ich bin immerhin besser als gewisse andere Leute. Also ich denke, der war mit sich selber ziemlich zufrieden. Und der Vater konnte ja schließlich mit ihm auch zufrieden sein. Also bis dahin hätte er wahrscheinlich gesagt, doch, doch, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben. Ist alles okay. Ja, und dann kommt der Jüngere nach seiner Bruchlandung heim. Und dann steht, dass der Ältere vom Feld kommt, der war auf dem Feld, und von weitem hört er, dass im Haus Musik ist, und er hört, wie die Leute da Musik machen und tanzen und wahrscheinlich singen. Irgendwie hört er das, Feststimmung, und was ist denn da los? Von dem hat er ja gar nichts mitbekommen, das wurde gar nicht angekündigt, was ist denn jetzt schon wieder? Und er fragt einen seiner Knechte, was ist denn hier los? Was bedeutet das? Und der Knecht antwortet ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Ach schön, ist das nicht ein Geschenk? Dein Bruder ist zurückgekommen und jetzt gibt's ein Fest, weil der Vater ihn wieder hat. Der Knecht hat das wahrscheinlich mit Riesenfreude erzählt. Man hört's fast heraus, oder? Das war wirklich eine ganz schöne Sache. Er müsste sich doch eigentlich mitfreuen. Aber eben, ihr wisst, wie es weitergeht. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Ich lese mal den Text weiter. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Oh, wir hören so richtig diese Bitterkeit in seinem Herzen. Ja, an diesem Tag platzt ihm der Kragen. Und seine Reaktion lässt uns in sein Herz blicken, wie sein Herz ist. Das ist der Gipfel der Ungerechtigkeit. Der Gipfel der Ungerechtigkeit. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Diesem Schurken da schiebst du alles in den Hintern und ich rackere mich die ganze Zeit ab und ich habe nichts. Ich kriege nichts. Das ist doch ungerecht, oder? Ja. Stimmt. Stimmt. Eigentlich stimmt's. Eigentlich ist es ja nicht gerecht. Wer über die Stränge haut, der wird noch belohnt und wer brav ist, der geht leer aus. Kennen wir, oder? Hat doch schon Asaf gebetet im Psalm 73. Er ist fast im Glauben verzweifelt. Er sah, wie es den Gottlosen gut geht und er selber müht sich ab. Das kennen wir doch alles irgendwie auch. Ja, dieser Typ hätte etwas anderes verdient als hier ein Festmahl. Was hätte der verdient? Ne? So, richtig mal, ne? Etwas durchgeknetet und so, oder? Das wäre doch Gerechtigkeit. Und mir gönnst du nichts. Wer sich abmüht, geht leer aus. Ich hätte wahrhaftig etwas Besseres verdient. Und der ältere Sohn, wen greift er an? Greift er den jüngeren Sohn an? Wen greift er an? Eigentlich greift er den Vater an. Du machst das. Du bist ungerecht. Und hier sehen wir auch ein Stück weit die Arroganz seines Herzens. Dass der Jüngere arrogant war, wenn ich das Heft in die Hand nehme, dann kommt es besser. Das kennen wir. Aber auch dieser Brave ist im Kern seines Herzens arrogant, weil er genau weiß und besser weiß als der Vater, was gerecht und was richtig ist und was falsch ist. Ganz typisch für die ganz Braven. Es waren ja auch die Pharisäer, die mit Jesus immer wieder Mühe hatten. Sie wussten alles ganz genau, sie machten alles so richtig. Aber sie wussten auch, was richtig ist, und sie waren überzeugt davon, dass sie es schon richtig haben und verdient haben. Und jetzt zeigt ihnen der Vater ganz, ganz liebevoll seine Gerechtigkeit. Beides sind Söhne. Habt ihr geachtet, wie der ältere Sohn über den jüngeren Bruder redet? Wie redet ihr über ihn? Ja, genau, als wäre er nicht sein Bruder. Dieser, dein Sohn, den hast du gemacht. Ja, klar ist der Bruder nicht schuld, dass er einen Bruder hat. Oder? Dieser, dein Sohn. Der Knecht hat dir noch gesagt, dein Bruder ist zurück. Und er sagt, nicht mein Bruder. Dieser, dein Sohn. Ja, hier sehen wir auch wieder diese Überheblichkeit, wie er sich abhebt von seinem Bruder. Nein, beide sind Söhne. Und wie verhält sich der Vater gegenüber den beiden Söhnen? Beim Jüngeren fällt es auf. Er läuft ihm entgegen. Ihr kennt die Geschichte. Ich setze es mal voraus. Der Vater lief dem jüngeren Sohn entgegen. Wie weit? Wann lief er ihm entgegen? Sobald er ihn sah. Wir werden das später noch sehen. Er lief ihm nicht zu den Schweinen entgegen. Er holte ihn nicht zurück. Aber als der Sohn zurückkam, ging er ihm entgegen. Wie war es beim Älteren? Ah, Vater, du hättest doch den vom Feld holen können, dass er etwas früher Feierabend hätte machen können. Es wird ja gefeiert. Nein, er holt ihn nicht vom Feld. Aber als er nach Hause kommt und nicht ins Haus will, macht der Vater genau das Gleiche. Er geht ihm entgegen. Und er geht noch einen Schritt weiter. Der jüngere Sohn hat selber das Wort ergriffen. Und hier ergreift der Vater das Wort. Und es steht so schön. Da ging der Vater heraus und bat ihn. Bat ihn. Er hätte befehlen können. Er ist der Vater. Aber er bittet ihn. Ja, ich nehme an, er hat gebeten, komm doch rein. Komm, jetzt feiern wir. Komm doch auch mit. Er bat ihn. Also der Vater, im Grunde genommen zeigt er, ich liebe euch genau gleich. Ich behandle euch eigentlich gleich. Beide haben ja das Erbe ausbezahlt bekommen. Wenn ihr am Anfang des Gleichnisses lesen, da steht, der Vater hat das Erbe an beide ausgezahlt, nicht nur dem Jüngeren. Sondern er hat das Erbe geteilt, hat dem Jüngeren seinen Teil gegeben, wahrscheinlich einen Teil, und dem Älteren, wie es üblich war, zwei Anteile für den Erstgeborenen, damit er das gut weiterführen kann. Das war so das Übliche. Also der Ältere hatte seine Anteile ja auch bekommen. Ja, der Jüngere, der hat es angenommen, hat es mitgenommen und hat damit gehandelt. Nicht gerade sehr geschickt, das sehen wir am Ausgang der Geschichte. Ja, der weiß es jetzt inzwischen besser. Aber der Ältere, der hat das Erbe ja eigentlich auch bekommen. Aber er lebt so, als hätte er es noch nicht. Er lebt immer noch so, als wäre er der Arbeiter des Vaters. Und das stellt der Vater sehr klar. Im nächsten Vers. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der Vater ist nicht ungerecht. Er hat beiden das Erbe ausgezahlt. Und er sagt, aber es gehört doch alles dir. Du hättest es ausprobieren können. Du hättest damit handeln können. Es gehört dir. Du hättest ein schönes Fest machen können. Du hättest jede Woche kleine Party machen können. Du hättest jeden Geburtstag eine Riesenparty machen können mit deinen Freunden. Das sagt er nicht wörtlich, das interpretiere ich jetzt. Aber, und das sagt er ihm eben nicht, er gibt ihm eben nicht gute Tipps, sondern er sagt, hey, alles, was mir gehört, gehört dir. Ich hätte dir die Freiheit gelassen und mich gefreut. Du hast die Fülle, du darfst feiern. Aber irgendwie war das für den älteren Sohn verboten. Wer hat ihm das verboten? Er würde wahrscheinlich sagen, der Vater. Stimmt das? Nein, sicher nicht. Er hat es sich selber verboten. Und das ist häufig das Problem. Ja, ein Mensch voller Hingabe. Und hat das Gefühl, zu kurz gekommen zu kommen. Es gibt auch Menschen in unserer Mitte wahrscheinlich, die da gefährdet sind. Ich denke, zum Beispiel Mütter sind oft etwas gefährdet. Gerade die ganz lieben, guten Mütter, oder? Die geben sich so hin. Die geben so alles. Sie geben alles. Und mehr. Und dann am Schluss kommen sie zu kurz. Oder Menschen in Helferberufen, da bin ich ja irgendwie auch betroffen. Die sind besonders gefährdet, alles zu geben und noch mehr. Und sie sagen, ja, ich bin zufrieden, es ist gut so. Komisch. Bis dann irgendwo etwas passiert. Da ist das treueste Gemeindeglied, jeden Sonntag da, wunderbar. Und plötzlich kommt da Neid auf, weil jemand erzählt, da habe ich den Sonntag irgendwie, diesen wunderschönen Sonntag, etwas ganz Abenteuerliches gemacht. Der Kerl, der erlaubt sich das einfach. Es gehört sich doch nicht. Am Sonntag gibt es doch klare Prinzipien. Versteht ihr? Ja, jetzt kommen wir ins Dilemma. Was ist denn richtig? Wir haben die Freiheit. Wir haben die Freiheit, aus Überzeugung zu leben. Wir haben die Freiheit und der Vater lässt uns gehen. Wenn wir uns schlecht entscheiden, ja, okay, dann wie der jüngere Sohn werden wir es irgendwann merken. Aber er lässt uns sehr, sehr viel Freiheit. Ja, soll ich jetzt sagen, beim schönen Sonntag sollen alle wandern? Ich kann euch nur sagen, die Freiheit habt ihr. Ihr seid da nicht im Gefängnis. Ihr habt die Freiheit, Gott zu gefallen, Gott zu gehorchen, ihm zu begegnen. Aber ihr habt auch die Freiheit, anders zu entscheiden. Wir haben die Freiheit. Wir sind freie Menschen. Gut, für mich passt es nicht ganz. Ich bin da angestellt, gell? Ich jetzt heute Morgen gesagt hätte, es ist schönes Wetter, ich gehe lieber wandern. Das wäre jetzt nicht so praktisch gewesen. Okay, aber das ist noch etwas anderes. Aber ich habe auch die Freiheit. Letztendlich. Zu bleiben oder zu gehen. Wir sind ja nicht Sklaven. Keiner von uns. Die Frage ist einfach, was mache ich mit den eigenen Bedürfnissen? Und ich muss sagen, das habe ich schon erlebt. Als Pastor, gell, ich war früh mit gut 21 oder 22 auf die Bibelschule. Ich habe mein Erspartes dann gebraucht, um die 4 Jahre Theologiestudium zu finanzieren. Ja, Weltreise, naja, wird wahrscheinlich nichts mehr. Und das kann dann schon die Frage sein. Und dann als Pastor, ja gut, ich meine ja, ein ganz Großverdiener bist du dann auch nicht. Also was kannst du noch verwirklichen? Und ich habe ja gesagt dazu, aber ich muss dir ganz ehrlich, sagen, manchmal, wenn andere so von ihren Reisen und ihren Abenteuern erzählt hat, dann kam schon so etwas auf. Kennt ihr das? Ich wusste zwar um meine Berufung und ich war da freiwillig, aber manchmal kann so etwas wie Neid aufkommen. Und ich weiß, in Chur haben wir vom ganzen Lohnsystem her eine Zeit lang sehr, sehr schmal durch müssen. Und irgendwie habe ich einfach gespürt, jetzt stimmt's nicht mehr. In meinem Herzen kommt wie eine Bitterkeit auf. Und ich habe dann, ich musste mich entscheiden, will ich das wieder runterschlucken oder nehme ich das ernst? Und ich habe mich dann entschieden, ich nehme das ernst und habe mit meinen Leuten in der Gemeindeleitung darüber geredet und wir haben nach einer Lösung gesucht. Ich habe nicht rebelliert, aber ich habe es einfach angesprochen. Meine Bedürfnisse, auch finanziell oder unsere und auch das andere. Und wir haben eine Lösung gefunden. Und ich glaube, es geht nicht einfach um, weiß nicht wie, Selbstverwirklichung, aber es geht darum, wir haben Bedürfnisse, die hat auch Gott in uns hineingelegt. Und wir leben nun mal in der Schweiz. Die anderen Menschen leben in einer gewissen Art und wir passen uns immer ein Stück weit an in der Lebensweise der Menschen um uns herum. Und die Frage ist einfach, wie gehe ich damit um? Nehme ich meine Bedürfnisse ernst? Das heißt nicht, dass ich alle befriedige, aber nehme ich sie ernst, sage ich dem Vater, was ich möchte, was ich brauche, lebe ich in dieser Freiheit oder lebe ich im selbstgemachten Gefängnis? Nein, ich darf das nicht und ich lasse das gar nicht aufkommen, ich lasse keine solche Bedürfnisse aufkommen. Aber wenn dann Undank kommt, wenn etwas schief läuft oder wenn Kritik kommt. Ich habe mich doch so abgemüht. Ich arbeite mehr als viele andere. Wenn ihr wüsstet, was ich alles in der Freizeit noch mache, wenn ihr Freizeit habt und dann kommt irgendwie Kritik und dann haut es einem den Nucki raus, gell? Kennt ihr auch. Und das ist das Problem. Und deshalb ist es so wichtig, ehrlich zu sein mit den eigenen Bedürfnissen. Neid ist ein guter Fiebermesser. Ich bin treu geblieben im Beruf, treu geblieben in der Ehe, in meiner Berufung, obwohl es manchmal schwierig war. Solche Zeiten kennen wohl alle von uns. Und dann lesen wir oder hören wir von anderen, die ausbrechen und begeistert reden von ihren neuen Erfahrungen. Und da kann etwas aufkommen, was bei uns eine Bitterkeit auslöst. Gott nimmt uns ernst. Und er gibt uns Freiheiten, dass wir auch unsere Bedürfnisse stillen können. Ich habe gesagt, er holt den Jüngeren nicht von der Party, auch nicht von den Schweinen. Aber er holt auch den Älteren nicht vom Feld und sagt, so, jetzt macht mal Feierabend, wir feiern jetzt. Dann erwartet, bis er selber findet, jetzt ist Feierabend. Wahrscheinlich hat er viel zu lange gearbeitet. Und die anderen hatten schon Party gemacht. Das ist eben das Problem. Wenn wir meinen, wir müssten zu viel, unser Gott sei ein Sklaventreiber, der so viel von uns erwartet und fordert. Nein, Gott verwöhnt uns nicht. Wer selber gehen kann, den trägt er nicht. Er sagt, du hast mir niemals ein Böckchen gegeben, was ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Ja, warum hätte das der Vater geben sollen? Er hatte es selber. Er hatte die Freiheit. Versteht ihr? Es geht hier nicht um die Freiheit zu sündigen. Das ist ein anderes Thema. Es geht hier nicht um die Freiheit, über die Stränge zu hauen und zu sündigen, sondern es geht um die Freiheit zu leben und seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Du darfst. Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und schon vorher steht und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater lässt es sich nicht nehmen. Jesus erzählt die Geschichte nicht zu Ende. Was hat der ältere Bruder wohl gemacht? Vielleicht ist er draußen geblieben. Das lässt Jesus bewusst offen. Das lässt er auch bei uns offen, weil das ist letztlich unsere Entscheidung. Bleiben wir draußen oder freuen wir uns mit? Ja, der Vater lädt uns zum Fest. Und das Fest wird nicht erst die Hochzeit des Lammes sein, sondern auch wenn wir hier Anbetungslieder singen, ist das wie ein Fest, schon ein Stücklein Himmel auf Erden. Haben wir gesungen, ich empfinde es manchmal so. Wir dürfen feiern, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen auch frei machen. Seht ihr, Gott hat gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Und einen Tag, über die 6 Tage, es war ein kurzes Sätzchen, 6 Tage sollt ihr arbeiten und alles erledigen. Und dann über den 7. Tag macht Gott eine ganze Abhandlung über den Sabbat. Begründet, warum. Und dass wir da feiern sollen. Und dass wir da keine Arbeit tun sollen. Gott will beides. Es geht nicht darum, nur Party. Aber es geht auch nicht darum, nie Party. Sondern dass wir in einem ausgewogenen Leben leben. Lebst du in der Fülle? Wie siehst du den Vater? Ist er ein gütiger Vater, der dir Freiheit lässt? Oder ist er ein Sklaventreiber, der dich nur schindet und immer mehr von dir verlangt? Ich wünsche mir das für mich selber, dass ich den Vater immer wieder erlebe. Ich bin immer wieder am Üben, meine eigenen Sehnsüchte und Bedürfnisse ernst zu nehmen und sie ihm zu sagen. Nicht, dass ich es mir immer selber hole, das wäre Sünde, aber ich sage es ihm. Ich sage ihm, was ich brauche, ich sage ihm, was ich für Sehnsüchte habe und was ich möchte. Und ich vertraue darauf, dass er es mir gibt. Und das, was ich habe, das, was ich darf, das darf ich auch genießen, damit darf ich auch arbeiten. Er ist ein Vater der Gnade. Er ist nicht unbedingt gerecht in dem Sinn, wie wir Gerechtigkeit empfinden. Seine Gerechtigkeit basiert auf der Gnade. Und das ist das Geheimnis. Das wollen wir gleich auch noch singen im nächsten Lied. Allein deine Gnade genügt. Aber ich möchte vorher beten.